Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Neuer Nuntius in Bern. US-Bischöfe warnen. Vatikan sieht besondere Gefährdung. In eigener Sache. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der wöchentlichen Nachrichtensendung. Bevor ich Ihnen die vier Nachrichten vorlese, was ich heute vorbereitet habe, möchte ich sagen, nach der Nachrichtensendung hören Sie die Sendung Fokus und dann noch die drei Sendungen von Mittwoch zur Wiederholung. Neuer Nuntius in Bern, titelcat.net. Papst Franziskus hat am Mittwoch Erzbischof Dr. Martin Krebs zum Apostolischen Nuntius in Bern ernannt. Erzbischof Krebs ist gegenwärtig Apostolischer Nuntius in Uruguay. Die Schweizer Bischofskonferenz heißt ihn in der Schweiz herzlich willkommen. Das genaue Datum des Amtswechsels ist zwar noch nicht festgelegt, wird aber in Sicherheit nicht vor Mitte April 2021 stattfinden. In ihrer letzten ordentlichen Vollversammlung hat die Schweizerische Bischofskonferenz vom bisherigen Apostolischen Nuntius Erzbischof Dr. Thomas Edward Gallickson verabschiedet und ihm für seine Dienste gedankt. Erzbischof Krebs ist 1956 in Essen, Deutschland, geboren. Er hat die Priesterweihe 1993 empfangen. Der neue Nuntius in Bern ist Doktor des kanonischen Rechts. Er trat 1991 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls, der ihn nach Burundi, Japan, Österreich, in die Tschechische Republik, an dem Sitz der Europäischen Gemeinschaft sowie in den USA führte. 2008 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. Zum Titularerzbischof von Taborrenta und bestellte ihn zum Apostolischen Nuntius in Guinea und Mali. Papst Franziskus ernannte ihn 2013 zum Apostolischen Nuntius in Neuseeland, auf den Cook Island, in Karibik, Palau und den verdierten Staaten von Mikronesien zum apostolischen Delegaten für das Gebiet des Pazifischen Ozeans, zum apostolischen Nuntius für Fidschi, Samoa und Vanuatu. 2014 ernannte ihn Papst Franziskus zusätzlich zum apostolischen Nuntius für Tonga, die Marshallinseln und Nauru. 2018 ist er apostolischer Nuntius in Uruguay. Er spricht neben Deutsch auch Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Tschechisch. Die nächste Nachricht kommt aus den USA und dort sagen US-Bischöfe raten von Covid-Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson ab. Katholiken sollten lieber zu den Vaccinen von Pfizer und Moderna greifen. US-Pro-Life-Bischof Naumann: Man darf auch AstraZeneca nehmen, wenn man keine eigene Wahl hat. Katholiken sollen nach dem Ratschlag der US-Bischofskonferenz den kürzlich in den USA zugelassenen Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson meiden, weil dieser mit Abtreibungszellen produziert werde. Diese erklärte die US-Bischofskonferenz laut einem Bericht der New York Times, wie die Presse berichtet. Stattdessen sollten die Impfstoffe von Pfizer oder Moderna der Vorzug gegeben werden. Schon im Dezember gab es eine ähnliche Erklärung zum AstraZeneca-Impfstoff. Laut den US-Bischöfen wurden Pfizer und Moderna die von abgetriebenen Föten entnommenen Zellen nämlich nur einsetzen, um die Wirksamkeit des Impfstoffes zu testen. Ein explizites Verbot für den Johnson & Johnson-Impfstoff habe die US-Bischöfe allerdings nicht ausgesprochen. Die US-Lebensschutzbischöfe Kevin C. Rhodes und Joseph F. Newman haben im Dezember allerdings auch erklärt, dass es zulässig sei, den AstraZeneca-Impfstoff zu nehmen, wenn man keine andere Wahl habe oder das Warten auf einen anderen Impfstoff ernsthaft Auswirkungen auf die eigene Gesundheit oder jene andere Personen hätte. Bei der Christen sehr bekannte konservative US TikTok Heritage Foundation hat aber in den Expertise ausdrücklich betont, dass auch Lebensschützer keine moralischen Bedenken gegenüber dem Corona-Impfstoff haben müssten, da die verwendeten Zellen unsterblich seien und ihr Einsatz somit nicht zu einem zusätzlichen Bedarf an Zellen abgetriebenen Föten führten. Das Ganze werde aber von der Heritage Foundation als eine komplizierte moralische Frage eingestuft. Seit heute ist Papst Franziskus in Irak gelandet. Dennoch gibt es eine neue Information von kat.net. Vatikan sieht besondere Gefährdung des Papstes im Irak. Franziskus steht bei viertägigem Besuch ab heute auch einen gepanzerten Fahrzeug zur Verfügung. Der Vatikan stellt sich auch eine besondere Gefährdung von Papst Franziskus bei seinem bevorstehenden Irak-Besuch ein. Auf Papstreise stehe immer ein gepanzertes Fahrzeug zur Verfügung. Dieses Mal sei es wahrscheinlicher, dass er es benutzt, sagte Pressesprecher Matteo Bruni am Dienstag bei einem Briefing im Vatikan. Zugleich verteidigte er die viertägige Visite mitten in einer neuen Pandemiewelle in dem Krisenstaat. Es sei eine, ich zitiere, Geste der Liebe, die wie jede Liebesgeste auch extrem sein kann. Zitat Ende. Der Papst bricht am Freitag, also heute, zu einer viertägigen Reise nach Bagdad und unterschiedliche Teile des Iraks auf. Ihr könnt dann anschließend nach der Fotofokussendung und der Kinder- und Jugendsendung eine kurze Geschichte über dieses Land hören. Im Land herrscht eine prekäre Sicherheitslage. Zudem ist der 7-Tags-Werte der Corona-Infektion seit Anfang Februar um das 4,5-fache gestiegen. Hinsichtlich der Pandemiegefahr verwies Vatikansprecher Bruni auf die junge Altersstruktur der irakischen Bevölkerung. Weiter betont er, mit Ausnahme der Schlussmesse werde es keine Veranstaltung mit mehr als wenigen 100 Personen geben. Durch entsprechende Abstände werde das Ansteckungsrisiko minimiert. Transfers fänden nur im geschlossenen Wagen statt, sodass es kaum Möglichkeit sei, den Papst auf der Straße zu sehen. Das ganze Land könne die Reise über Medien verfolgen und wissen, dass der Papst für sie da ist. Und die Botschaft bringt, dass Hoffnung auf auch in schwierigen Situationen möglich ist. Zitat Ende, sagte Bruni. Man habe alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, sagte der Sprecher. Die Reise sei am besten als eine Akt der Liebe zu deuten, die auch extreme Formen annehmen könne. Ich zitiere, dies bedeutet nicht, die Konsequenz des Handels aus dem Blick zu verlieren. Zitat Ende, sagte Bruni. Die Möglichkeit einer Verschiebung wies der Sprecher unter Verweis auf den Organisationsverlauf zurück. Gegen ein rein digitales Format der Veranstaltungen mit dem Papst spreche, dass der Irak über keine zureichende Internetstruktur verfüge, insbesondere bei den Vertriebenen. Die Sicherheitsanforderungen seien anders als bei frühen Papstreisen, sagte Bruni. Die betroffenen Vorkehrungen lägen in den Händen des Gastgeberlandes. Zu einem möglicherweise erhöhten Angebot von Personenschützer für Franziskus wollte der Sprecher sich nicht äußern. Die Zahl der päpstlichen Gendarmen und Schweizer Gardisten sei variabel und hänge von den Erfordernissen ab. Die letzte Nachricht ist von unserer eigenen Sache und es ist so, dass ich ja Ihnen zwei Antworten schuldig bin. Vor 3 Wochen haben wir berichtet über eine Karikatur, was blasphemische Äußerungen gibt. In Deutschland hat sich die zuständige Bischofskonferenz nicht geäußert und auf meine Anfrage an der Schweizerische Bischofskonferenz hat sie dann Folgendes geantwortet. Ich zitiere, für Ihre Anfrage danken wir Ihnen bestens. Diese Schweizer Zeitschrift ist in Deutschland erschienen. Die Schweizerische Bischofskonferenz wird sich dazu nicht äußern. Im Gegensatz haben sie sich aber geäußert, wenn es um blasphemische oder im Augen der Moslems blasphemische Äußerungen geht, wie die Karikaturen in Frankreich waren. Dann die zweite Frage war, in der Schweiz haben ja die Maßnahmen etwas gelockert und die Anfrage an Bundesamt für Gesundheit war, ob und wann die Heilige Messe wieder zugelassen werden, beziehungsweise mit mehr Personen. Dazu hat die BAK geantwortet, für Kirchen gilt nach wie vor maximal 50 Personen. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für diese Nachrichtensendung. Nach einem kurzen Musikstück folgt dann die Sendung Fokus zum Jahr des Heiligen Josef, Beitrag von Pater Gerd Heumesser und vorgelesen wird es von unserer Sprecherin Frau Martina Kuoni. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und ein gesegnetes Wochenende und aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und wünscht Ihnen Gottes Segen.
Fokus, unsere Heiligen. Ein Jahr des heiligen Josef. Am 8. Dezember 1870 hat Papst Pius IX. Den heiligen Josef zum Schutzpatron der katholischen Kirche erklärt. Aus Anlass des 150. Jahrestages dieser Ernennung des heiligen Josef hat Papst Franziskus am 8. Dezember 2020 ein apostolisches Schreiben herausgegeben und ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen. Bis zum 8. Dezember 2021 können besondere Ablässe gewonnen werden. Im Folgenden werden einige Gedanken aus dem apostolischen Schreiben wiedergegeben und die wichtigsten Ablässe zum Josefsjahr kurz vorgestellt. Worum es Papst Franziskus im apostolischen Schreiben Patris Corde geht, fasst er selbst in einem Satz zusammen. Ziel dieses apostolischen Schreibens ist es, die Liebe zu diesem großen Heiligen zu fördern und einen Anstoß zu geben, ihn um seine Fürsprache anzurufen und seine Tugenden und seine Tatkraft nachzuahmen. Gehorsam. Der heilige Josef ist ein besonderes Vorbild im Gehorchen. Er gehorcht sofort, wenn er erkennt, was Gott von ihm will. Die Evangelien berichten von 4 Traumgesichten, in denen er vom Himmel eine Weisung erhält. Und jedes Mal gehorcht Josef sofort. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Matthäus 1,24. Im zweiten Traum sagt der Engel zu ihm: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Matthäus 2,13. Josef hinterfragt nicht, verhandelt nicht mit Gott, schlägt keine Alternativen vor. Er folgt unverzüglich. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Matthäus 2,14-15. Josef gehorcht nicht nur, wenn ein Engel ihm den Willen Gottes verkündet, er gehorcht auch menschlichen Autoritäten und dem attestamentlichen Gesetz. Er zieht auf den Befehl des Kaisers Augustus hin nach Bethlehem. Er hält alle Vorschriften des mosaischen Gesetzes ein, beschneidet Jesus, zieht am 40. Tag nach Jerusalem, bringt dort die vorgeschriebenen Opfer dar. In jeder Lebenslage sagt der heilige Josef Ja zu dem, was er als den Willen Gottes erkannte. In jeder Lebenslage vermochte Josef, sein Flat zu sprechen, wie Maria bei der Verkündigung und Jesus im Gethsemane.
Heiliger Geist, erfüll fülle uns.
Hört die Sendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch.
Liebe Eltern, Kinder und Freunde der Kindersendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch. Heute geht es um die Beichte. Wie Sie es gewohnt sind, hören Sie am Ende der Sendung ein Musikstück. Aus dem Studio begrüßt sie Ivan. Beichte. Gott verzeiht Fehler. In der Beichte erzählen Christen Gott ihre Sünden und bitten ihn um Vergebung. Jeder Mensch macht Fehler. Auch du hast sicher schon mal etwas falsch gemacht und es spät bereut. Stimmt's? In solchen Momenten fühlen wir uns meistens schlecht. Es geht uns erst besser, wenn wir über unsere Fehler gesprochen und uns dafür entschuldigt haben. Denn es ist ganz wichtig, dass uns die Menschen verzeihen, die wir verletzt oder betrogen haben. Für Christen ist es außerdem wichtig, dass Gott ihnen verzeiht. Wir Katholiken brauchen für die Beichte einen Priester. Hier ein paar Tipps, um sich zu überlegen, ob und wie ich Falsches getan habe. Ob und was ich Falsches getan habe. Liebst du Gott? Was tust du dafür? Feierst du gerne die Heilige Messe mit? Hast du deine Eltern lieb? Machst du ihnen unnötige Sorgen? Redest du ehrfürchtig mit deinen Eltern und Geschwistern? Betest du für deine Eltern? Folgst du ihnen? Schreist du mit deinen Geschwistern oder Kameraden? Warst du zu jedem gemein? Ärgerst du absichtlich deine Eltern oder Lehrer? Bist du beim Lehrer gewissenhaft? Hast du jemanden beleidigt oder gekränkt? Verwendest du unanständige und ordinäre Ausdrücke? Schimpfst du gerne? Bist du neidisch? Hast du etwas gestohlen? Hast du jemanden belogen? Die Beichte. Der Priester empfängt gütig den Gläubigen, der zum Bekenntnis seiner Sünden kommt und begrüßt ihn freundlich. Dann machen der Beichtende und gegebenenfalls auch der Priester das Kreuzzeichen und sprechen Priester und Beichtender. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn nötig, hilft ihm der Priester seine Sünden vollständig zu beichten, bietet ihm seinen Rat an und ermahnt ihn zur Reue über seine Sünde. Dann schlägt er ihm ein Bußwerk vor, das er Beichtende zur Genugtuung seine Sünden und zur Besserung seines Lebens auf sich nimmt. Am Schluss soll der Beichtende seine Reue am Ausdruck bringen, etwas mit diesen oder ähnlichen Worten. Beichtender: Ich bereue, dass ich Böses getan und Gutes unterlassen habe. Erbarme dich meiner, o Herr. Der Priester erleiht die Lossprechung mit folgenden Worten. Priester: Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dichter, Amen. Beichtender, Amen. Priester, der Herr hat dir die Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Beichtender, Dank sei Gott, dem Herrn. Sie hörten die Kindersendung Kinderglauben an Gott auf novarate.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Ivan und wir hören uns am Karfreitag.
Ich bin so froh, dass es dir gibt.
Ihr hört die Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch.
Liebe Eltern und Jugendliche der Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch. In den nächsten ein paar Sendungen, außer am Karfreitag, werde ich über die Geschichte über unsere römisch-katholische Kirche berichten. Wie Sie es gewohnt sind, hören Sie am Ende der Sendung noch ein Musikstück. Aus dem Studio begrüßt Sie Luca. Die römisch-katholische Kirche versteht sich gemeinsam mit den orthodoxen Kirchen als die Kirche Jesu Christi in ungebrochener geschichtlicher Kontinuität. Seit dem 50. Tag nach der Auferstehung, Pfingsttag, an dem gemäß dem Neuen Testament der Heilige Geist über die Apostel kam, Apostelgeschichte 2, 1 und weiterführend. Ihr Bischofsamt führt sie ebenso wie die orthodoxe, anglikanische und altkatholische Kirche über eine ununterbrochene Reihe der Handauflegung apostelische Sukzession auf den Apostel Petrus zurück. Dieser wurde nach dem Neuen Testament von Christus selbst zur Leitung der Kirche bestimmt. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Frühe Kirche. Die frühesten bekannten Gemeinden waren in Jerusalem, Jerusalemer Urgemeinde und Antiochia, sowie diejenigen, an die die Briefe des Apostels Paulus gerichtet waren. Zum Beispiel Rom, Korinth, Thessaloniki. In diesen Gemeinden, die jedenfalls teilweise untereinander in brieflicher Verbindung standen, bildeten sich etwa ab dem Ende des ersten Jahrhunderts und der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts Ämter heraus, aus denen sich schließlich im Verlauf des zweiten Jahrhunderts eine Dreigliederung ergab: Bischof, Episkopos, Aufseher, Priester, Presbyter, Älterer und Diakon, Diakonos, Diener oder Bote. Diese Herausbildung von Anfängen einer Hierarchie kann vor allem durch Spaltungen und Streit innerhalb der frühen Gemeinden erklärt werden, bei denen es sowohl um persönliche Auseinandersetzungen als auch um unterschiedliche Lehrmeinungen ging. Schon der erste Korintherbrief des Apostels Paulus wusste von 4 unterschiedlichen Parteien in der Gemeinde von Korinth. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lehrmeinungen führte zur Notwendigkeit, ein Leitungs- und Lehramt zu schaffen. Allmählich, noch im zweiten Jahrhundert, wurden Episkopos und Presbyter synonym verwendet. Bildete sich eine ausdifferenzierte kirchliche Hierarchie heraus und der Kanon biblischer Schriften wurde festgelegt, dessen Grundbestand gegen Ende des zweiten Jahrhunderts feststand. Vor allem in der Auseinandersetzung mit der religiös-philosophischen Gnosis entstanden gleichzeitig erste Ansätze zu einem Glaubensbekenntnis. Waren die ersten Anhänger Jesu Christi noch Juden, genannt Judenchristen, so bildete sich mit der Mission vor allem des Apostels Paulus unter den Heiden einerseits und der Zerstörung Jerusalems und des Jerusalemer Tempels 70 nach Christus andererseits das Heidenchristentum als dominierende Richtung heraus. Ab dem Ende des Bar-Kochba-Aufstands 132, 133 nach Christus verschwand das Jugendchristentum nach und nach, beziehungsweise ging in heterodoxen jüdischen Gemeinden auf. Das in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus den Mittelmeerraum dominierende römische Reich war grundsätzlich religiös tolerant. Die bereits ab dem ersten Kaiser Augustus auftauchenden Tendenzen zu einer Vergöttlichung des Kaisers mussten jedoch früher oder später zu einem Konflikt zwischen der staatlichen verordneten Göttlichkeit des Herrschers einerseits und dem strengen, aus dem Judentum übernommenen Monotheismus des Christentums führen. Die erste staatliche Christenverfolgung fand in Rom unter Kaiser Nero nach dem Stadtbrand des Jahres 64 statt. Bei dieser Verfolgung stand noch nicht der religiöse Aspekt im Vordergrund. Den Christen wurde vielmehr Brandstiftung vorgeworfen. Im Verlauf der neronianischen Verfolgung wurden zahlreiche Christen, vielleicht auch die Apostel Petrus und Paulus, hingerichtet. Zur unerlaubten Religion, Religio Iliciata, wurde das Christentum erst unter Domitian 81 bis 96. Dies führte jedoch keineswegs zu flächendeckenden Christenverfolgungen im Römischen Reich. Das Christentum war zunächst eine Unterschichtreligion von Sklaven und kleinen Leuten. Gelegentliche Nachrichten von Christen aus der Oberschicht waren in den ersten 150 Jahren die Ausnahme und die religiösen Anschauungen der Unterschicht rückten erst in das Blickfeld der Behörden, wenn sie die öffentliche Ordnung oder die in der Person des Kaisers, wenn sie Kaisers verkörperte Reichseinheit zu bedrohen schienen. Dennoch kam es immer wieder zu zunehmenden systematischen staatlichen Verfolgungen. Zum Beispiel unter Kaiser Decius um die Mitte des 3. Jahrhunderts und unter Kaiser Diokletian zu Beginn des 4. Jahrhunderts, die aber immer wieder durch längere Perioden relativen Friedens unterbrochen wurden. Sie hörten die Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Luca und wir hören uns am Karfreitag.
Das ist mein Tag.
Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am Freitag, 5. März, wird der Heilige Vater für 3 Tage nach Irak fliegen und dort die Katholiken und andere Christen besuchen. Nun werde ich kurz eine Geschichte über dieses Land erzählen oder vorlesen. Die Geschichte des Irak umfasst die Entwicklung auf dem Gebiet der Republik Irak von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Der Irak entstand in den 1920er bzw. 21er Jahren aus den 3 osmanischen Provinzen Bagdad, Mosul und Basra. Die Wurzeln des Iraks reichen bis zu den frühen Hochkulturen, die im 4. Jahrtausend vor Christus entstanden und zurück. Hier muss man sagen, dass auch die heilige 3 Könige, also die Magier oder Sterndeuter, ja aus Mesopotamien, aus heutigen Irak, ja nach Israel gegangen sind und unserem Herrn ja dort die Ehre gegeben haben. Seit dem Irakkrieg 2003, der die Ära Saddam Husseins beendete, befand sich der Irak unter militärischer Besatzung durch Truppen einer von den Vereinigten Staaten geführten internationalen Koalition. 2009 verließen die Besatzungstruppe die Städte. 2011 zogen sie komplett ab. Der Irak liegt auf dem Gebiet des alten Mesopotamien, Ben al-Nahrain bzw. Aram-Nahrain. Dort entstand ab dem 4. Jahrtausend vor Christus einige der frühesten Holzkulturen der Menschheit: Sumer, Akkad, Babylonien, Mitan, Assyrien, Medien sowie auch Alter Orient, weshalb die Region heute von vielen als Wiege der Zivilisation gesehen wird. Das alte Mesopotamien fiel 539 vor Christus bei einer Unterwerfung Babyloniens an das aussterbende Perserreich unter Kyros. Unter den Achämenidenen wurde Mesopotamien zeitweilig in zwei Sphartien, Syrien und Assyrien, aufgeteilt. Nach der Eroberung durch Alexander den Großen nach der Schlacht bei Gaugamela 331 vor Christus wurden beide Satrapien zu einer neuen Satrapie Mesopotamien zusammengeführt. Nach der Schlacht von Gaza 312 vor Christus geriet Mesopotamien unter die Kontrolle des Seleukidenreichs und blieb fortan für fast zwei Jahrhunderte von weiteren Kampfhandlungen weitgehend verschont. In dieser Zeit blühten nicht zuletzt die hellesitischen Stadtgründungen auf, hier beispielsweise Apamia, Dura, Europos, Edessa, Seleukia. Der Irak war für das Osmanische Reich vor allem als Verbindung zum Persischen Golf und als Verteidigungsbarriere gegenüber dem Iran, Persien, bedeutend. An wirtschaftlicher Entwicklung hingegen waren die Osmanen kaum interessiert. So beschränkte sich die Administration vor allem in den ersten Jahrhunderten weitgehend auf das Eintreiben von Steuern und der Zwangsrekrutierung von Soldaten. Der Irak war eine vergleichsweise unbedeutende Provinz des Osmanischen Reiches, regiert von Beamten. Teilweise regierten sich Bagdad, Mosul und Basra faktisch selbst. Während des Ersten Weltkrieges am 6. November 1914, einen Tag nach der Kriegserklärung an das Osmanische Reich, marschierten britische Truppen und arabisch-aufständische gemeinsam ein und besetzten 1917 Bagdad. Eigentliches unmittelbares Ziel war nur die Region um Basra gewesen, denn die Royal Navy war auf Öllieferung aus dem benachbarten Iran angewiesen. 1920 löste Großbritannien aus dem ehemaligen Osmanischen Reich die Provinzen Wilayet Bagdad, Wilayet Mosul und Wilayet Basra heraus und verschmolz sie zum heutigen Irak. Die Provinz Mosul war dabei zunächst nicht mit eingeplant worden, da sie die französische Einflussgebiete lag. Nach dem Ausfall Russlands betreffend des Sykes-Picot-Abkommen und aufgrund von strategischen Überlegungen wurde sie jedoch ebenfalls eingegliedert, indem der Türkei und Frankreich jeweils 20% der zu erwarteten Gewinne aus der Ölförderung in dieser Region versprochen wurden. Machen wir hier nun eine kurze Musikpause und dann geht es mit dem zweiten Teil weiter.
Als ich ich laufen lernte, nahmst du mich an die Hand. Die Welt war voller Wunder, ich erinnere mich so gern daran. Wo bist du jetzt? Sprechen lernte, bekam ich Worte als Geschenk. Und hast du mir nicht gesagt, dass man sein Versprechen hält? Wo bist du jetzt? Wo? Ich hab gedacht, du gehst nicht fort, jetzt brauch ich dich. Ich ruf zu dir, weiß nicht wieso, du hörst mich nicht, warum hast du mich verlassen?
Warum?
Als ich glauben lernte, warst du mir so vertraut. Jetzt frag ich manchmal, wenn ich bete, hörst du mich überhaupt? Oh, als ich zweifeln lernte, wurdest du plötzlich klein. Und doch bleiben tausend Gründe, irgendwie bei dir zu sein. Wo bist du jetzt? Ich hab gedacht, du gehst nicht fort, jetzt brauch ich dich. Ich ruf zu dir, weiß nicht wieso, du hörst mich nicht, warum hast du mich verlassen?
Am 2. Mai 1941 begannen militärische Auseinandersetzungen zwischen britischen und irakischen Truppen, die einen Monat andauerten und mit der irakischen Niederlage endeten. Während dieser Kämpfe richtete die irakische Regierung ein Hilfsersuchen an Deutschland, das aber nur geringfügige militärische Unterstützung brachte. Sonderstab F. Im Oktober 1941 übernahm wieder Nur as-Said die Regierung. Die vertraglich abgesicherte politische, ökonomische und militärische Einflussnahme Großbritanniens als ehemalige Mandatsmacht im Irak war auf Dauer bis hin zum Bataclan-Pakt Mitte der 1950er Jahre wiederhergestellt. Am 16. Januar 1943 erklärte der Irak den faschistischen Aschenmächten der Krieg. der Versuch der Premierminister Salih Jabbar, den anglo-irakischen Vertrag von 1930 zu erneuern, führte im Januar 1948 zu schweren antibritischen Unruhen, die von der verarmten Bevölkerung der Vorstädte Bagdads, von Studenten und der kommunistischen Partei ausgingen und blutig niedergeschlagen wurden. Salih Jabbar suchte seine Unterschrift unter den Vertrag widerrufen und ins Exil nach England gehen. Als Reaktion auf die Gründung der Vereinigten Arabischen Republik erklärten am 14. Februar 1958 die beiden hamasischen Königreiche Irak und Jordanien ihre Vereinigung zu einer von Großbritannien unterstützten arabischen Föderation. Unter General Abdel Karim Qasim schloss sich dies sogenannte Freien Offiziere zusammen, um die britische Kontrolle abzuschütteln. Sie stürzten am 14. Juli 1958 mit Hilfe des Volks die pro-britische Monarchie. Faisal II. Erlebte von 1935 bis 1958. Der König wurde ermordet und sein Leichnam durch die Straße von Bagdad geschliffen. Innenpolitisch wurde Druck von rechtsorientierten panarabistischen Parteien und Nationalisten ausgeübt. Dazu gehörte auch die Baath-Partei. Die damals kleine irakische Baath-Partei putschte mit Hilfe von Verschwörern in der irakischen Armee am 8. Februar 1963 gegen Qasim. Qasim wurde erschossen. Durch interne Flügelkämpfe geschwächt wurde die Baath-Partei im Militärputsch vom 18. Februar 1963 durch den Präsidenten Abd al-Salam Arif gestürzt. Unter seinem Bruder Abd al-Ramah brach der Irak 1967 die diplomatischen Beziehungen zu den USA ab. Nach einem zweiten Putsch am 17. Juli 1968 eroberte die Baath-Partei wieder die Macht. Ahmad Hassan al-Bakr wurde Staatspräsident und Vorsitzender des Revolutionären Kommandorates, abgekürzt KRK, und blieb es bis zu seinem Rücktritt am 16. Juli 1979. Saddam Hussein wurde Vizepräsident und Stellvertretervorsitzender der RKR. Machen wir hier nun wieder eine kurze Musikpause. wie sieht die momentane Situation im Irak aus, bevor das der Heilige Vater nach Irak reist? Die nächste Nachricht ist zwar vor Wochenende, also vom Samstag her. Daher möchte ich es auch so vorlesen, wie es geschrieben steht, vom kat.net und von der katholischen Nachrichtenagentur KAP. Medien führen Maßnahmen gegen weitere Verbreitung des Coronavirus als Grund an. In einer Woche wird Papst Franziskus in der Hauptstadt des Iraks erwartet. Die irakische Hauptstadt ist am Freitag weitgehend abgeriegelt worden. Laut irakischen Medien schlossen Sicherheitskräfte die Zufahrtsstraße teils mit Betonblöcken und erreichten Kontrollpunkte. Als Grund verwiesen die Meldungen auf Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Am nächsten Freitag wird Papst Franziskus in Bagdad erwarten. Im Land herrscht eine angespannte Sicherheitslage. Wegen steigenden Corona-Infektionszahlen waren bereits vergangene Woche landesweit Ausgangssperre in Kraft getreten. Und aus Grund der Sicherheit wird auch alles überwacht. Der Heilige Vater wird voraussichtlich oder am meisten die katholische Hochburg Mosul besuchen, aber auch natürlich den Staatsempfang in Bagdad. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für jetzt. In den nächsten Tagen, falls es sich etwas neuert oder neuere Maßnahmen gibt oder neuere Meldungen zum Papstbesuch, werden wir Sie natürlich informieren. Und sonst können Sie ja das über den Fans oder Radio verfolgen. Leider sind wir aus technischen Gründen zurzeit nicht in der Lage, die Live-Schaltung zu machen. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.
Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Ich erhebe dich über alles, was ich denke. Ich erhebe dich über alles, was ich fühle. Ich erhebe dich über alles, was ich tue. Jesus, regiere du in mir. Was ich denke, ich erhebe dich über alles, was ich fühle. Ich erhebe dich über alles, was ich tue. Jesus, regiere du in mir. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich.